Ein Mann kommt jeden Tag um 12 Uhr in die Kirche. Wenige Minuten später verlässt er die Kirche wieder. Und er macht das über Tage, über Wochen, über Monate. Und der Pastor bekommt das mit. Und eines Tages geht er auf ihn zu und fragt ihn: Warum kommen Sie jeden Tag zur gleichen Zeit in die Kirche und sind nur so kurz da und verschwinden direkt wieder? Was machen Sie in der Zeit? Der Mann antwortet ganz ehrlich: Ich komme, um zu beten. Aber der Pastor sagt: Das kann doch gar nicht sein, Sie sind ja so kurz da. Wie können Sie denn in dieser kurzen Zeit beten? Und dann sagt der Mann, Jim heißt er, der jeden Tag in die Kirche kommt: Ich sage immer das Gleiche: Herr Jesus, hier ist Jim. Dann warte ich eine Minute und dann weiß ich, ich bin erhört, und dann gehe ich wieder. Eines Tages verletzt sich Jim und er kommt in ein Krankenhaus. Und die Leute merken, dass er so eine Ausstrahlung hat, dass er für Menschen betet, dass er für Menschen da ist, dass er tröstet und ermutigt, dass er ein Segen für sein Umfeld ist. Und irgendwann kommt eine Schwester zu ihm und sagt: Warum sind Sie denn eigentlich immer so fröhlich? Woher haben Sie denn Ihren Frieden? Wie kann das sein? Und Jim sagt: Das liegt an dem Besuch, den ich jeden Tag bekomme. Dann sagt die Krankenschwester: Aber Sie haben doch gar keinen Besuch. Es kommt ja nie jemand bei Ihnen vorbei. Ihre Verwandtschaft ist doch so weit weg. Es kann doch gar nicht sein. Dann sagt Jim: Doch, jeden Tag um 12 Uhr kommt Jesus zu mir. Und er sagt: Hallo Jim, hier ist Jesus. Und ich weiß mich gesehen. Jim ist verbunden mit Jesus. Jeden Tag aufs Neue. Aber er benutzt kaum Worte. Wie viele Worte brauchen wir in unserem Gebet? Heute geht es im ersten Teil der Predigt genau darum, was jetzt auch schon angeteasert wurde. Wie viele Worte brauche ich in meinem Gebet? Und wir lesen dazu die ersten Verse aus Römer 8 und machen damit weiter mit unserer Predigtreihe zum Kapitel 8, Römer 8, heute ab Vers 26. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und mit Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zur Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. In diesem ersten Teil der Predigt möchte ich uns drei hilfreiche Bekenntnisse mitgeben. Das erste Bekenntnis heißt: Wir dürfen schwach sein. Wir dürfen schwach sein, wir dürfen wortlos sein. Ich lese nochmal Vers 26. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Und er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht mehr sagen können. Und auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zur Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um es richtig zu beten. Ich darf bekennen, dass ich ein schwaches Gefäß bin, dass ich Hilfe brauche bei meinen Gebeten. Was ist diese Schwachheit, von der Paulus hier spricht? Im Griechischen steht hier das Wort asthenēis, und das finden wir in der Bibel zum Beispiel auch, als Paulus dem Timotheus empfiehlt, doch ab und zu mal einen Wein zu trinken wegen seinem schwachen Magen. Es kann also ein körperliches Gefühl von Schwäche sein. Ich fühle mich schwach. Ich habe keine Kraft mehr. Ich habe keine Energie mehr. Wie soll ich jetzt noch körperlich die Energie aufbringen, in eine intensive Gebetszeit zu gehen. Ich habe diese Kraft nicht mehr. Paulus sagt aber zum Beispiel auch mit dem gleichen Wort, den, der schwach ist im Glauben, den nehmt auf. Schwach sein heißt also auch, ich darf in meinem Glauben, in meinem Glaubensleben Struggle haben. Ich darf Schwäche haben in meinem Glauben. Ich muss in meinem Glauben nicht immer auf dem Höhenflug sein. Ich muss nicht immer viele Worte finden und Gott loben und preisen und ihm danken und es schaffen, alle Anliegen, die ich erkenne, auch vor ihn zu bringen. Auch in meinem Glauben darf ich schwach sein. Und ein weiterer Bibelvers, den ich uns heute ins Gedächtnis rufen möchte, aus 2. Korinther 12, da heißt es, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Das sagt Paulus hier über sich, über diesen Stachel, den er in seinem Fleisch hat, so drückt er es aus, etwas, was ihn sein Leben lang bedrückt. Wir dürfen schwach sein in unserem Glauben, körperlich. Wir dürfen schwach sein, wir dürfen bekennen, das gehört zu meinem Leben dazu. Aber es heißt auch, Gott hat das auserwählt, was gerade in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Wir dürfen schwach sein im Sinne von Krankheit, Schmerz, Enttäuschung, Krisen, die wir erleben. Vielleicht auch eine Untreue in unserem Glauben, wo wir merken, ich habe Jesus aus dem Blick verloren, ich möchte mich wieder auf ihn ausrichten. Schwach, weil wir Trauer empfinden oder Ängste, Zweifel. Das ist das erste Bekenntnis. Wir dürfen schwach sein. Das zweite, wir dürfen seufzen. Und dazu gucken wir einmal in die Verse vor unserem Abschnitt. Da heißt es, wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen immer noch innerlich, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Wir lesen hier, die Schöpfung seufzt, das sehen wir, unsere Schöpfung ächzt. Wir sehen aber auch, der Mensch ist am Seufzen. Wir seufzen innerlich. Die Menschen damals, wenn wir in der Bibel lesen, haben geseufzt unter der Last von Bedrückung, persönlichen Schmerzen, Verfolgung des Volkes Israel. Und wir seufzen unter dem, was heute unser Leben belastet, was uns heute ganz persönlich herausfordert. Und manches wissen wir hier voneinander, was so die Einzelnen bewegt. Ist auch ein Wert, ein Schatz unserer Gemeinde, dass wir hier viel miteinander teilen können. Manches machst du aber vielleicht auch ganz tief in deinem Inneren mit dir selbst aus. Wir dürfen seufzen unter dem, was unser Leben belastet, was uns schwer macht. Und das dritte Bekenntnis, wir dürfen etwas nicht wissen. Paulus spricht hier davon, dass wir nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und wenn Paulus aber etwas betonen möchte, dann sagt er, wir wissen aber. Und Paulus weiß ziemlich viel. Er benutzt diese Redewendung, wir wissen, sehr, sehr häufig. In Vers 22 heißt es, wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt. Das wissen wir. In Vers 28 sagt er, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Und später im gleichen Kapitel, Vers 38 und die folgenden, heißt es: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch irgendetwas anderes mich von Gottes Liebe trennen kann. Es gibt so viel, was wir wissen, wo wir wirklich eine Gewissheit in unserem Glauben haben. Und jetzt sagt Paulus, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Ein totaler Kontrast, den er hier darstellt. Er weiß viel, aber er, der Apostel, der Evangelist, der Gemeindegründer, der Beter, der sagt selbst, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Selbst er als gestandener Mann bringt hier dieses Bekenntnis. Kennst du solche Momente der Sprachlosigkeit vor Gott? Und ich meine hier nicht die Sprachlosigkeit vor Staunen oder vor Verliebtsein, vor Anbetung, sondern eine von uns oft negativ empfundene Sprachlosigkeit. Ein, ich kann nicht mehr artikulieren, was ich empfinde. Ich habe Unwissenheit vor Gott. Ich merke, ich komme hier an meine Grenze. Paulus merkt, dass ihm die Worte fehlen im Gebet. Auch er hat viel mitbekommen. Er hat viel Leid und Verfolgung mitbekommen. Er hat mitbekommen, wie Menschen um ihn herum getötet wurden, weil sie das Evangelium von Jesus Christus weitergegeben haben. Er hat erlebt, wie er Ablehnung bekommt. Dann wieder Freuden. Auch er war sprachlos. Aber es macht ihn auch demütig vor Gott. Und manchmal beten wir voller Zuversicht, ganz vollmächtig und in der Gewissheit, jetzt im Willen Gottes zu beten. Und gleichzeitig ist es keine Schande, mal nicht zu wissen, was wir beten sollen. Es ist keine falsche Schwachheit, wenn wir sprachlos werden. Wir dürfen still werden vor Gott. Was würden wir machen, wenn wir haben in unserer Gemeinde Gebetsfrühstück, wenn wir zusammenkommen zum Gebetsfrühstück und dann stellen wir fest, heute fehlen uns allen die Worte. Würden wir anfangen, irgendwas zu sprechen? Oder können wir es aushalten, zu sagen, ich habe heute keine Worte? Das ist vielleicht auch etwas, was natürlich nicht in der Gemeinschaft passiert, oft bei uns im Persönlichen. Ich habe heute Morgen gedacht, ich möchte Bibel lesen, ich möchte zur Ruhe kommen und habe gemerkt, es fällt mir so schwer, mich zu konzentrieren und diese Stille und Gemeinschaft mit Gott einfach auszuhalten. Wir sind aber dazu eingeladen. Wir dürfen auch still sein vor Gott. Im Psalm 37, Vers 7 heißt es, seid still gegenüber dem Herrn und harrt auf ihn. Oder eine andere Übersetzung, sei ruhig in der Gegenwart Gottes und warte, bis er eingreift. Und es ist ein Warten mit Zuversicht, ein Warten mit Hoffnung. Und jetzt kommt die Wendung, und zwar ein kraftvoller Trost. Es heißt nämlich, und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Wir wissen nicht, aber der Geist weiß. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen, aber Gott weiß es. Und der Geist, der macht das, er übernimmt das für uns. Er tritt für uns ein. Und das ist ein wichtiges Wort, dass der Geist Gottes für uns eintritt. Dieses gleiche Wort finden wir auch wiederum im Neuen Testament in der Geschichte, wo Jesus zu Besuch ist bei Maria und bei Martha, bei den beiden Schwestern. Und Martha wünscht sich so sehr, dass Maria doch auch mal etwas machen würde im Haushalt und nicht einfach nur zu Jesu Füßen sitzt. Sie möchte, dass sie auch tatkräftig mit anpackt und sie hat darüber einen Frust. Sie wünscht sich, ihre Schwester müsste auch tatkräftig anpacken. Und dieses Wort, tatkräftig anpacken, das steht hier, bei diesem der Geist tritt für uns ein. Also er ist voller Tatendrang. Er ist nicht planlos, er ist nicht da, wo wir sprachlos werden, auch sprachlos, sondern er ist dennoch trotzdem tatkräftig am Werk. oder in der Apostelgeschichte steht, dass es eine Pflicht ist, sich der Schwachen anzunehmen. Und auch da finden wir wieder dieses Wort, tatkräftig anzupacken, bei den Schwachen tatkräftig anzupacken. Und das finde ich eine so starke Zusage in diesem Bibeltext, dass es nicht nur heißt, okay, also er tritt halt irgendwie für mich ein, sondern er tut das voller Elan. Und deswegen nochmal zusammen diese drei Bekenntnisse. Wir dürfen schwach sein, wir dürfen seufzen, wir dürfen etwas nicht wissen, weil wir einen Gott haben, der weiß, und weil wir einen Heiligen Geist haben, der tatkräftig für uns eintritt, der für uns das übernimmt, wo wir mit uns, mit unseren Fähigkeiten, mit dem, was wir sind, an unsere Grenzen kommen. Wo brauchst du das? Wo möchtest du dich darauf verlassen, dass es diesen Geist Gottes gibt, der das für dich tut? Der tatkräftig eintritt, da wo du an deine Grenzen kommst, da wo du sprachlos bist. Gibt es da etwas, was du ihm jetzt gerne so hinhalten möchtest? Wir starten in den zweiten Teil dieser Predigt. Heute gibt es viel Input. Mit den nächsten Versen. Ab Vers 28 heißt es, eines aber wissen wir, jetzt wissen wir wieder etwas, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Wir schauen uns das mal Stück für Stück an. Vers 28 ist ein recht bekannter Bibelvers aus dem Römerbrief. Und manche von uns hat er vielleicht schon getröstet. Alles dient zum Besten, denen, die Gott vertrauen. Zu wissen, wie meine Umstände auch sind, es wird mir zum Besten dienen. Es kann aber auch sein, dass genau das uns herausfordert, dass wir sagen, wie soll das gehen, dass mir alles zum Besten dient? Ich erlebe so große Herausforderungen in meinem Leben. Kann das wirklich sein, dass mir alles zum Besten dient? Dieser Vers kann also beides in uns auslösen. Was dient denn zum Besten? Paulus macht hier keine Ausnahme. Er sagt, alle Dinge dienen zum Besten. Und auch im Römerbrief sagt er, denn von ihm, von Gott und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Alles kommt von ihm, alles geht zu ihm, alles geschieht durch Gott. Gott hat die Kontrolle, er hat die Kontrolle über Leben und über Tod, über unser Heute und auch über unser Morgen. Alles gehört Gott und er übersieht nichts. Wenn ein Mensch zur Welt kommt und wenn ein Mensch umkommt, wenn etwas heil wird und wenn etwas kaputt geht, wenn etwas in die Brüche geht. Und Gott hat das alles in seiner Hand. Alles dient uns zum Besten. Schauen wir mal zurück auf alles, was wir so in Römer 8 bisher schon gehört haben. Ab Vers 2 ging es um das Gesetz, diese übermenschlichen Ansprüche, die das Gesetz an uns hat, dass wir perfekt sein müssten. Das sollte zum Besten dienen. Wir erkennen durch das Gesetz, wo wir so leben, wie es Gott nicht gefällt. Wir erkennen aber auch gleichzeitig, dass wir Gottes Gnade brauchen. Es darf uns zum Besten dienen. ab Vers 5 die Sünde, die in uns wohnt, wo es heißt, wir sollen sie abtöten. Wir müssen darunter nicht verzweifeln. Gott dient uns darin zum Besten. Oder ab Vers 16, das Leiden dieser Welt, die Vergänglichkeit der Schöpfung. Und doch dient uns alles zum Besten. Und jetzt ab Vers 26 unsere unaussprechlichen Gebete. Alles dient Gott zum Besten. Gott ist in jeder Situation in der Lage, damit fertig zu werden. Und was heißt es jetzt, wenn etwas zum Besten dient? Wir müssen hier eine wichtige Unterscheidung machen. Weil Gott sagt nicht in seinem Wort, alle Dinge, die wir erleben, sind gut. Sondern alle Dinge, die wir erleben, die dienen zum Guten. Und das Erste, glaube ich nicht, dass das wahr sein kann. Es ist nicht gut, wenn Menschen ermordet werden. Es ist nicht gut, wenn Krieg herrscht. Es ist nicht gut, krank zu sein. Es ist nicht gut, Missbrauch zu erleben. Es ist nicht gut, belogen und betrogen zu werden. Wir können nicht diesen Bibelvers nehmen und können sagen, es ist ja alles gut. Aber wir dürfen wissen, Gott kommt in allem, was wir in unserem persönlichen Leben erleben, was wir weltweit erleben. Und wir hören viel Schlimmes in den Nachrichten, dass Gott in allem zu seinem guten Ziel kommt. Dass alles zum Guten dienen wird. Und wir dürfen auch wissen, Gott seufzt mit und er leidet mit. Und in allem, was wir erleben, dürfen wir wissen, dass wir die Verheißung haben, dass es zum Guten kommt. Und wir werden durch das, was in unserer Welt passiert, was in unserem Leben passiert, nicht daran gehindert, dass Gott mit uns zu seinem guten Ziel kommt. Damit kommen wir zur nächsten Frage. Was ist denn das Ziel von Gott für uns persönlich, für unser Leben? Was möchte Gott in dein Leben legen? Wozu bist du bestimmt? Dazu lesen wir in Vers 29. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Wir sollen zu ihm gehören. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Also wir sollen Jesus Christus gleich werden. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Wozu sind wir bestimmt? Wir sind dazu bestimmt, in unserem Charakter Jesus immer ähnlicher zu werden. Wir verstehen darunter den Prozess der Heiligung. Jesus war sündlos, er hat nie etwas Falsches getan und wir dürfen in unserem Leben die Sünde immer mehr ablegen. Und hier geht es aber um einen noch weiteren Aspekt. Jesus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Ist dir bewusst, dass Jesus auch dein Bruder ist? Hast du darüber schon mal nachgedacht, dass Jesus unser Bruder ist? Wir finden das zum Beispiel auch im Hebräerbrief, da heißt es, er, der sie heiligt und sie, die von ihm geliebt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen. Jesus schämt sich nicht, dich als seine Schwester oder als seinen Bruder zu bezeichnen. Ich finde es einen ziemlich coolen Gedanken. Und vielleicht hast du Geschwister. Und vielleicht kennst du es, dass man sich manchmal schämt für seine Geschwister. Dass man es nicht so ganz so cool findet, was die gerade machen oder tun, oder wie die sich gerade verhalten. Oder dass die sich für dich schämen. Vielleicht ja auch. Und ich bin mir sicher, Jesus hätte viel Grund zu sagen, ich schäme mich für das, was meine Menschen tun. denke, das ist keine Überraschung, weil wir alle wissen um unsere Abgründe, um das, wo wir keine guten Entscheidungen in unserem Leben getroffen haben. Aber Jesus stellt sich hier hin und er sagt, ich schäme mich nicht. Er, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, er heiligt uns. Er ist der Erstgeborene, aber wir alle, wir gehören mit dazu. Auch wir sollen ihm ähnlich werden und auch wir gehören zum Vater, zu Gott, dem Vater. Das ist unser Ziel. Wir sollen Gottes Geschwister, Jesu Geschwister sein. Wir gehören zu seiner Familie. Darin sind wir Jesus also ähnlich. Wir sind genauso geliebt, wie Jesus von seinem Vater geliebt ist. Wir sind ebenso wie Jesus dazu bestimmt, in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit zu kommen, ewige Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Und jetzt möchte ich noch einen letzten Gedanken anschließen. Woher habe ich denn den Frieden und die Gewissheit, dass mir jetzt alles zum Besten dient? Und dass ich tatsächlich diese Stellung der Schwester oder des Bruders zu Jesus habe. Dass ich zu Gottes Herrlichkeit berufen bin. Wie komme ich zu dieser Liebe, die in Vers 28 steht, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Das ist ja eine Bedingung, eine Voraussetzung. Es dient mir zum Besten, wenn ich Gott liebe. Was ist, wenn ich Gott gerade mal nicht lieben kann? Und deswegen ein letzter Blick auf eine andere Übersetzung, die uns das ein bisschen deutlicher vor Augen führt. Ich lese nochmal vor. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist. Die er vorher erkannt hat. Und das ist wichtig, dass wir das hören. Das griechische Wort heißt proginosko, das hebräische yada. Und das ist das Wort, wo wir sagen, das ist das Intimste, wie jemand anderes sein Gegenüber erkennen kann. Das ist das gleiche Wort, was in der Bibel für Sex verwendet wird. Jemanden erkennen, also die engste Gemeinschaft, die zwei Partner eingehen können. Die er vorher erkannt hat, ja, mit denen er vorher schon beschlossen hat, tiefe Gemeinschaft zu haben. Das heißt, wir müssen das in der richtigen Reihenfolge verstehen. Gott wusste schon lange, dass es dich einmal geben wird. Gott wusste schon lange, dass du einmal auf dieser Erde leben wirst. Und er wusste schon längst, dass er mit dir Beziehung leben möchte, dass er sich dir zeigen möchte. Und dass er dich erwählt hat, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Und deswegen ist Gottes Liebe das, was zuerst da ist. Seine bedingungslose Liebe. Und das ist die Liebe, die uns befähigt, auch zu sagen, alles dient zum Besten denen, die Gott lieben. Gott hat mich zuerst geliebt. Es fängt immer mit einem Zuspruch an. Es fängt nie mit einem Anspruch an uns an, dass wir erst etwas in Vorleistung bringen müssten bei Gott. Ich bin geliebt durch Gottes Liebe, weil ich das empfange, bin ich fähig, ihn zu lieben. Ich kann also in dieser Bedingung leben. Ich darf wissen, alles dient mir zum Besten. Diese Predigt hat viele Komponenten, viele Aussagen und deswegen habe ich noch einmal alles hier im Überblick, dass du jetzt für dich entscheiden kannst, was ist das, was dich am meisten anspricht heute? Was ist das, was für dein Leben gerade dran ist? Ich sehe, ihr seid teilweise auch sehr bewegt und ich ermutige dich, das mitzunehmen. Diese drei hilfreichen Bekenntnisse, wir dürfen schwach sein, wir dürfen seufzen, wir dürfen etwas nicht wissen, sogar, dass wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Und gleichzeitig haben wir einen Gott, der weiß und der tatkräftig für uns eintritt. Ein Gott, der unser Herz erforscht und der alles zur Sprache bringen kann, was wir nicht können. Wir dürfen wissen, alles dient zum Besten. Das heißt, nicht alles ist perfekt in meinem Leben, aber Gott kommt in allem zu seinem guten Ziel. Was ist sein Ziel? Wir dürfen dem Sohn Gottes ähnlicher werden. Wir dürfen immer mehr so werden, wie Jesus Christus ist. Wir sind sogar Bruder und Schwester zu ihm. Er schämt sich unserer nicht. Wir sind bestimmt zur Herrlichkeit und zur Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Und wir sind dazu fähig, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Ja, da, er hat uns zuerst erkannt. Er hat beschlossen, dich möchte ich in meinem Leben haben. Du bist mir wichtig. Gott hat uns zuerst geliebt. Und was ist dein Takeaway heute? Was ist der eine Punkt, der für dich heute dran ist? Gib uns einen kurzen Moment zum Nachdenken und schließe mit einem Gebet. Danke, Herr, dass dein Wort niemals leer zurückkommt, dass du tust, was du tun möchtest und dass du auch den Weg in unser Herz findest. Danke, Gott, dass du kein ferner Gott bist, sondern dass du jeden Schmerz, jedes Leid, jede Sprachlosigkeit in unserem Leben kennst. Der Angst, Frust, alles, was da ist. Danke, dass du alles zu deinem guten Ziel bringst. Danke, dass wir uns Schwester und Bruder nennen dürfen. Danke für deinen Sohn, Jesus Christus, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, dass es nichts mehr gibt, das uns von dir, Gott, dem Vater, trennt. Und Herr, so bete ich heute für diese Gemeinde, für jeden, der heute da ist, dass du uns heute führst, segnest, dass in Erinnerung rufst, das wichtig werden lässt, wo du heute zu uns sprechen möchtest. Amen.